Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam. Ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Helga Zeitelhofer ist Geologin und hat sich auf ein künstliches Mineral spezialisiert, den Beton. Helga Zeitelhofer betreibt eine eigene Firma für Betonmikroskopie, wo sie sich Betone sehr, sehr genau anschaut. Beton, grob betrachtet, besteht ja lediglich aus drei Bestandteilen, aus einem Zuschlagstoff, aus Zement und dem Anmachwasser. Wenn man aber mit dem Mikroskop eine Betonprobe betrachtet, kommt man auf einmal in einen Mikrokosmos, den man von außen natürlich nicht wahrnimmt. Frau Zeitelhofer, wenn Sie eine Betonprobe unter dem Mikroskop liegen haben, worauf schauen Sie da zuerst?
Ja, erstmal ein herzliches Grüß Gott und vielen Dank für die nette Einladung. Es ist immer sehr interessant, den Beton einmal im Mikroskop anzusehen und ja, was sehe ich mir da zuerst an? Das ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil man muss sich zuallererst immer einen Überblick verschaffen. Und jeder Beton ist anders, jede Probe ist anders und jedes Präparat erzählt eine völlig neue Geschichte. Das heißt, das Erste, was ich mache, ist einmal Zeit nehmen, das Präparat unter das Mikroskop legen und aus unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Das heißt, aus unterschiedlichen Objektive verwenden, unterschiedliche Beleuchtungstechnik verwenden und dann geht man strikt analytisch vor. Das heißt, es gibt im Beton bestimmte betontechnologische Kennwerte und Ausgangsmaterialien und die werden systematisch erforscht.
Die Herstellung des Präparats, wie gehen Sie davor? Arbeiten Sie hier mit Mikroschliffen oder wie sind die Vorbereitungen zur Herstellung eines Präparats?
Ja, das ist auch eine spannende Geschichte für sich. Also ich arbeite mit einer Technik der Polarisationsmikroskopie und dafür brauche ich ein Dünnschliffpräparat. Dieses wird so hergestellt. Man nimmt einen, meistens ist es ein Bohrkern oder ein Probekörper von Beton, sucht sich die interessante Stelle aus. Meistens ist das die Oberfläche, weil die Oberfläche des Betons in einem vertikalen Schnitt gibt uns besondere Informationen über sein Verhalten und über seine frühe Geschichte. Dieses Stückchen wird dann, das macht ein externer Präparator, das wird dann eingebettet in Epoxyharz. Auch hier gibt es eine besondere Technik. Es wird im Vakuum eingebettet und eingeharzt aus dem Grund, weil Beton hat eine sehr feine Kapillarporosität und um hier das Harz eindringen lassen zu können, benötigt man eben Zeit und Vakuum, um genug Druck aufzubauen, dass das Harz auch in die feinsten Porigkeiten eindringen kann. Das Harz selbst wird versehen mit einem Pigment, und zwar einem besonderen Pigment, das die Eigenschaft hat, bei einer bestimmten Wellenlänge angeregt zu werden. Und zwar ist es in dem konkreten Fall eine Wellenlänge zwischen 420 und 490 Nanometer. Das ist ein Effekt, das können wir vielleicht später nochmal gesondert diskutieren, der notwendig ist, um die Kapillarporosität indirekt sichtbar zu machen.
Das wird sicher eine eigene Diskussion, auf die ich mich schon sehr freue, weil ich ja die Kapillarphysik in der Bauphysik als ein ganz spannendes Thema halte. Aber jetzt wieder zurück. Sie haben dann dieses Präparat vorbereitet. Sie legen es unter das Mikroskop. Mit welchen Vergrößerungsfaktoren arbeiten Sie?
Ich muss kurz noch einen Schritt zurückgehen, weil das Präparat ist noch nicht fertig. Also wir haben es jetzt eingeharzt, wir haben den Bohrenraum gefüllt und danach wird es auf einen Glasobjektträger aufgeklebt und auf exakt 20 Mikrometer runtergeschliffen. Das ist eben sehr wichtig, dass es eine konstante Dicke ist von dem Präparat, weil dadurch hat man die Möglichkeit, mit der Polarisationsmikroskopie optische Eigenschaften sichtbar zu machen. Das ist das, was wir machen bei der Betonmikroskopie. Wir machen das Unsichtbare sichtbar und nutzen die optischen, physikalischen Eigenschaften der einzelnen Kristalle und Mineralphase, wie Sie im Eingang schon so schön zusammengefasst haben, ein Beton ist eigentlich nichts anderes wie die Summe von sehr vielen unterschiedlichen Mineralphasen und die sind künstlich vom Menschen zusammengesetzt, daher auch der enge Kontakt zur Geologie.
Zur Erklärung für unsere Hörerinnen und Hörer, polarisiertes Licht ist Licht, wo die Wellen nur in einer Ebene schwingen.
Genau richtig. Also polarisiert, da gibt es technisch zwei Möglichkeiten. Zum einen linear polarisieren, zum anderen zirkulär polarisieren. Was wir nutzen bei der Polarisationsmikroskopie, ist linear polarisiertes Licht und zwar zweierlei. Wenn das Licht eintritt ins Präparat, ist es schon linear polarisiert. Das heißt, wie Sie richtig gesagt haben, Licht betrachtet als Wellenfunktion hat ja eine Ausbreitung in alle Richtungen des Raumes. Und beim Eintritt in die Probe wird bereits eine Raumrichtung durch Filter weggetrennt vom Licht. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, auch eine zweite Raumrichtung wegzutrennen. Und das ist dann der sogenannte Analysator, der zugeschaltet werden kann. Und das führt dann dazu, dass im Präparat die Doppelbrechung sichtbar gemacht wird, weil ja ein Kristall unterschiedliche Raumrichtungen auch hat und das Licht geht nicht mit derselben Geschwindigkeit durch jede Richtung des Raumes, zumindest bei den meisten Kristallen. Es gibt auch Kristalle, wo das Licht in alle Raumrichtungen gleich schnell geht. Da spricht man dann von opaken Kristallen und opaken Phasen, die erscheinen dann unter polarisiertem Licht, gekreuzten polarisiertem Licht, schwarz. Und alle anderen werden dann wunderschön bunt und zeigen ihre Doppelbrechung dadurch.
Das ist letztlich eine Anisotropie der Kristalle.
Völlig richtig. Aber man muss dringend differenzieren zwischen optisch anisotrop und physikalisch anisotrop. Physikalisch anisotrop meint ja die Eigenschaften, zum Beispiel die Festigkeit, die vertikal oder horizontal, die ja unterschiedlich sein kann. Und optisch anisotrop meint wirklich nur das Licht, wie schnell es in jede Raumrichtung durchgehen kann. Und das muss nicht immer deckungsgleich sein. Aber natürlich, meistens gibt es auch hier den Zusammenhang. Aber es wird dennoch bei der Mikroskopie unterschieden und zu dem Zweck, dass man eben mit Hilfe der Doppelbrechung auch eindeutige Differenzierung von Mineralphasen durchführen kann.
Mineralphasen, ich denke, der Vergleich einerseits ein natürliches Mineral, einerseits ein künstliches Mineral. Da fällt mir der Begriff der Platznahmebedingungen ein, dass das Magma, das aus dem Erdinneren kommt, je nachdem, wie es Platz nimmt, ob es schnell abkühlt, ob es langsam abkühlt, ob es durch die Eruption in die Luft geschleudert wird, dass quasi aus demselben Teig die unterschiedlichsten Mineralien entstehen können mit den unterschiedlichsten Eigenschaften. Ist das eine gültige Analogie zum Beton?
Nicht unbedingt, weil beim Beton die Bedingungen diesbezüglich ja immer gleich sind im Vergleich zur Natur. Die Natur kennt dann wesentlich mehr Facetten, wie der Beton es kennt. Im Beton ist eigentlich, wenn man es mit der Natur vergleicht, würde ich den Beton als Konglomerat betrachten. Wir haben feste Komponenten. Im Falle des Betons ist es die Gesteinskörnung, die natürlich mineralogisch und chemisch stark variieren kann. Und dann haben wir den Binder, den Zement. Das wäre im Falle des Konglomerats meistens ein kalkgebundenes System. Und im Falle des Betons haben wir eigentlich ein Hightech-Bindemittel, das aus Kalksilikaten besteht. So wie wir das auch kennen aus Bindemitteln der Vergangenheit, wie beispielsweise den Römerzement mit dem Unterschied, dass die Römer bereits natürlich auftretende Pozzolane verwendet haben und der Portlandzement ein künstlich geschaffener Kalksilikat ist, der eben aus bekannten Mineralphasen auch besteht. Und die wichtigsten hier sind Alit, Belit, die Aluminate und die Ferrite.
Jetzt gibt's ja auch die unterschiedlichsten Zementsorten. Also wenn ich an diese ganz frühen Portland-Zemente denke. In Österreich kommt die Eisenbetontechnologie, wenn ich das richtig im Kopf habe, so in den 1890er Jahren aus Frankreich. Und die frühen Zementsorten hatten ja eine andere Zusammensetzung und ich denke, ein ganz wichtiges Kriterium ist auch der Mahlgrad, die Mahlfeinheit des Portland-Zementklinkers. Und jetzt ändern sich die Zementsorten im Lauf der Geschichte und es ändern sich natürlich auch die Komponenten in den Zementen. Da gibt's ja unglaublich viele Zusatzmittel oder da muss man unterscheiden zwischen Zumalstoffen und Zusatzmitteln, wenn ich das richtig im Kopf habe. Die Zumalstoffe, das ist dann zum Beispiel Flugasche.
Die Antwort besteht aus mehreren Teilen. Der erste Teil ist jetzt zum Portland-Zement-Klinker und zur Optimierung der Chemie. Ende des 19. Jahrhunderts, zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist der Portland-Zement-Klinker aufgekommen und natürlich hatte man in der Zeit noch nicht die Möglichkeit, die Chemie bis aufs Letzte zu optimieren, damit man die ideale mineralogische Zusammensetzung im Portland-Zement schaffen kann. Und das wurde natürlich im Laufe der Zeit, ich würde schätzen jetzt bis zu den 30er, 40er, 50er Jahren optimiert. Und da hat man festgestellt, wenn man eine exakte Zusammensetzung hat von rund 65% CaO, 20% SiO2, 5% Aluminium und etwas Eisen, dann kann man einen optimalen Klinker erschaffen. Und das Ziel hierbei ist, die Alit-Komponente sehr hoch zu halten, weil das ist die Komponente, das Mineral im Portland-Zement, das die besten Eigenschaften dann liefert, das eben gute Druckfestigkeiten liefert und kommt eben nur dann zustande, wenn die Chemie passt. Das heißt, am Anfang eigentlich des 20. Jahrhunderts hat man damit gekämpft, die Chemie in dem Ausgangsstoffen zu optimieren und man hatte natürlich gar nicht die analytischen Möglichkeiten, dass man so einen exakten Chemismus schafft. Und das thermodynamische System im Portland-Zement ist sehr sensibel. Das heißt, auch bei geringfügigen Änderungen im Verhältnis von Calcium zu Silizium beispielsweise kann sich die spätere Ausbildung der Minerale stark verändern. Und dadurch hatte man in jener Zeit wesentlich höhere Komponenten an Belit anstelle von Alit, was natürlich auch zu unterschiedlichen Eigenschaften führt und auch zum Thema Mahlgrad auch hier einen starken Einfluss hat. Also auch Belitbrände führen unter Umständen zu einer Verschlechterung der Mahlbarkeit und auch zu einer Verschlechterung der späteren Zementeigenschaften. Auch Themen wie die Geschwindigkeit der Abkühlung im Drehrohr oben über die Verweilzeit des Brennguts im Drehrohrofen spielen hier eine sehr große Rolle. Auch hier gibt es Möglichkeiten, wie man Rückschlüsse der Mineralogie auf die später zu erwartende Eigenschaften des Zementes dann rückschließen kann. Auch hier gibt es mikroskopische Methoden, die sogenannte ONUS-Methode, die in den 70er Jahren erfunden wurde und, glaube ich, zeitweise heute noch eingesetzt wird, kann hier gute Rückschlüsse der Mineralogie des Zementklinkers auf die später zu erwartenden Eigenschaften bringen. Das war mal der Teil zum Portland-Zement. Der andere Teil, der gerade in den letzten, würde ich sagen, 30 Jahren besonders interessant geworden sind, das sind die Zumalstoffe. Also ein Bestandteil vom Zement, da gibt es diese europäisch harmonisierte Norm, die E197-1, wo alle Zumalstoffe geregelt sind und Konformitäten für Zement, ist natürlich der Portland-Zement-Klinker. Und dazu kommen klassisch Stoffe wie Kalksteinmehl, das man sicherlich schon länger einsetzt. In Österreich sehr interessant ist die Hochofenschlacke, die sehr gute Eigenschaft hat zur Verbesserung beziehungsweise eigentlich zur leichten Veränderung der Eigenschaften des späteren Zements.
Das ist ja sowas, man könnte ja das fast als künstliches Pozzolan ansprechen.
Völlig richtig, denn auch hier haben wir die Eigenschaft der raschen Abkühlung, sodass wir das enthaltene Silikat in einen metastabilen Zustand festhalten. Es ist ein Glas, es ist also kein Kristall.
Also es ist amorph.
Es ist amorph, völlig richtig. Auch das kann man hervorragend im Mikroskop feststellen und differenzieren von den Zementklinkerphasen. Und führt eben zu einer Veränderung, beispielsweise in gewissen Eigenschaften wie der Chloridwiderstandsfähigkeit, der Widerstandsfähigkeit gegenüber einer möglich auftretenden Alkali-Kieselsäure-Reaktion zur deutlichen Verbesserung der Eigenschaften, in anderen wie beispielsweise des Karbonatisierungswiderstandes wieder zu Verschlechterungen. Das heißt, je nachdem, was ich brauche, wie ich mein Medium einsetzen möchte, gibt es Möglichkeiten, auch mit Zumalstoffen zu arbeiten, um die Eigenschaften zu optimieren.
Wenn man Beton in sehr großen Volumina verarbeitet, wie zum Beispiel Staumauer in Kaprun, da entsteht ja allein durch die große Masse beim Aushärten sehr viel Prozesswärme und da kann man ja letztlich sehr viel, ich sage es jetzt sehr ketzerisch, minderwertige Zumalstoffe, das ist ja letztlich wie die Flugasche oder die Hochofenschlacke, Abfallprodukte der Industrie dem Zement beigeben, weil ja die Prozesswärme des Abbindens so hoch ist, dass diese Zumalstoffe quasi aktiviert und mitgerissen werden.
Genau, also es ist so, dass natürlich bei der Reaktion von Portland-Zement-Klinker ein hoher Grad an Hydratationswärme entsteht und durch Zugabe pozzolanischer Zumalstoffe kann diese Wärme reduziert werden, weil jene die Eigenschaft haben, mit der pozzolanischen Reaktion zum einen Calciumhydroxid, was bei der Hydratation des Portlandzements entsteht, zu verbrauchen.
Hydroxid ist ja schon gelöscht, der Kalk.
Ja, aber es entsteht auch beim Portlandzement-Klinker entsteht ebenfalls das Calciumhydroxid, aber nicht aus dem CaO wie aus den Brandkalken, sondern aus dem Kalksilikaten. Auch hier ist das ein wichtiges Zwischenprodukt. Und das ist notwendig für die pozzolanische Reaktion, die eben stattfindet, gemeinsam mit Stoffen wie eben dem Hüttensand, der Flugasche. Ich würde sie aber gar nicht als minderwertige Industrieabfälle benutzen, sondern eigentlich mittlerweile als sehr nachgefragte, hochwertige Produkte. Vor allem zum Thema Flugasche. Die ist in Europa eigentlich kein Thema mehr, weil ja die Verbrennungsanlage, die kalorischen Kraftwerke, gerade in Österreich haben wir keines. Das letzte war Dürnrohr meines Wissens. Und das wurde vor Jahren geschlossen. Das heißt, die Verfügbarkeit von Flugasche in Österreich ist gar nicht mehr gegeben. Im Osten von Europa vielleicht noch mehr.
Und in Deutschland, die jetzt wieder die Kohlekraftwerke stark betreiben.
In Deutschland jetzt wieder. Leider ist hier ein umgekehrter Trend zu beobachten und verzeichnen. Und Hüttensand, der hat sehr hochwertige Eigenschaften. Und ich würde ihn sogar bezeichnen als Veredeler des Zements, um auch die andere Seite zu thematisieren, weil die Eigenschaften auch sehr positiv dadurch beeinflusst werden. Die Dichtheit des Gefüges wird verbessert im Hinblick auf gewisse Eigenschaften, weil er auch Aluminium einbringt in das System. Das heißt, die eigentlich, wenn man reinen Portland-Zement verwendet, die CSH-Phasen werden sie genannt. Die werden erweitert durch das Element Aluminium und man spricht dann von Cash-Phasen. Und diese können auch sehr positive Eigenschaften haben.
Ich habe ja schon einige Male auch, weil Sie jetzt das Aluminium ansprechen, mit Tonerde-Schmelzzementen gearbeitet. Also einerseits den Istra-Brand, ich glaube, der wird in Kroatien erzeugt, und den Fondue Lafarge aus Frankreich. Und zwar habe ich den eingesetzt mit Zugabe von Schamottgranulat als quasi Zuschlagstoff, um feuerfeste Betone herzustellen für den Ofenbau. Also ich habe damit Elemente für einen Kachelofen gemacht. Und dieser Tonerde-Schmelzzement, der hat ja sehr hohe Aluminiumanteile, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Genau. Also das ist nicht so mein Fachthema, aber mit dem Fondue-Zement, den habe ich auch ein bisschen gestreift am Rande. Natürlich für feuerfest sehr interessant, weil das ist beim Standard-Zement ein bisschen, ja, das Problem würde ich jetzt nicht sagen, aber es ist jedenfalls eine Eigenschaft davon, dass natürlich Phasen wie der Etringit, der eine große Rolle spielt, bei höheren Temperaturen zerfallen und die Stabilität verlieren. Und wenn es natürlich zu aufgeheizten Systemen kommt, wie in einen Ofen, dann beginnen schön langsam die wasserhaltigen Phasen das Wasser zu verlieren und dadurch kommt es natürlich zu einem Substanzverlust. Also das ist nicht nur der Etringit, aber das ist eben der erste im System, weil der schon bei 65 Grad seinen Breakdown hat, so das Wasser schon verliert. Und in weiterer Folge kommen dann die anderen CSH oder CSCA, also Cash-Phasen auch dazu.
Also wenn Sie jetzt von 65 Grad sprechen, das sind ja Temperaturen, die durchaus bei stark besonnten Oberflächen, also mir fällt jetzt da als sehr prominentes, gefährdetes Betonobjekt das Opera House in Sydney ein, wo es ja große Probleme bei den Sichtbetonoberflächen gibt. Und ich kann mir schon vorstellen, Sydney liegt ja auch wesentlich näher am Äquator als Österreich, dass dort allein durch Besonnung an den Oberflächen deutlich höhere Temperaturen als 65 Grad auftreten können.
Ja, die Oberflächentemperaturen muss man dann schauen, wie es im Inneren des Gebäudes ist. Da habe ich jetzt konkret keine Informationen. Wenn es bekannt ist an Bauwerken, wo hohe Temperaturen zu erwarten ist, kann man da dagegen arbeiten, indem man C3A-freie Zemente verwendet. Denn dann entsteht kein Etringit, der hat eben Schwefel in seiner Struktur drinnen. Da kann man entgegenwirken. Ein anderer Punkt, wo das viel häufiger ein Thema ist, ist eben bei monolithischen Bauwerken. Weil, wie Sie vorhin schon mit dem Beispiel vom Stauwerk gesagt haben, da kommen sehr hohe Prozesstemperaturen oder Hydratationstemperaturen zustande. Da muss man im Vorfeld schon planen, dass gewisse Temperaturen nicht überschritten werden, eben weil gerade in der frühen Hydratation soll der Etringitbestand haben, weil das ist ein super Lückenfüller. Und was passieren könnte bei einer Überschreitung dieser Temperatur, ist, dass dieser Etringit nicht gebildet wird und anstelle mit dem Schwefel ein Monosulfat. Und das hat aber die Eigenschaft, dass es, wenn es später Wasser zieht, wieder den Etringit bildet, aber Volumenzunahme produziert.
Das sogenannte Sulfattreiben.
Genau, und das ist das sogenannte DEF, sagt man in der englischen Literatur dazu. Das ist Delayed Ettringite Formation, also die verspätete Ettringit-Formation. Und die führt zu massiven Schadensbildern. Und ja, die sind im Endeffekt irreparabel.
Jetzt ist mir ein sehr ketzerischer Gedanke gekommen. Einerseits haben Sie sehr schön dargestellt, wie sich im Lauf des 20. Jahrhunderts eigentlich das Fachwissen über den Chemismus von Zementen aufgebaut hat, wie man immer genauer Bescheid wusste, wie man eigentlich den besten Zement und damit den besten Beton herstellen konnte. Und andererseits gibt's natürlich auch, und auch den Gedanken finde ich sehr schön, und da haben Sie mich jetzt auch belehrt, dass das, was ich als minderwertige Zumalstoffe bezeichnet habe, ja letztlich eine sehr kluge Form der Kreislaufwirtschaft ist.
Absolut.
Angestrebt werden sollte, alle Produkte, ob das jetzt Abfall oder Nebenprodukte sind, die in industriellen Prozessen entstehen, dass man die auch wieder sinnvoll verwerten kann.
Das sehe ich genauso, ja.
Und dann gibt's aber von mir den ketzerischen Gedanken, hat die Bauindustrie überhaupt immer das Bedürfnis, Betone herzustellen, die so lange halten wie die römischen Betone? Ist nicht die geplante Obsoleszenz ein Thema und ist nicht auch die Kostenoptimierung in der Herstellung ein Thema? Dass man zwar einerseits wüsste, wie das ideale, langlebige Produkt funktionieren würde, dass aber das nicht unbedingt eben aus ökonomischen Überlegungen auf den Markt kommt.
Das ist gewissermaßen ketzerisch, ja. Aber ich würde da mal unterschiedliche Aspekte hineinziehen. Also der eine Aspekt, der jetzt betrifft die Langlebigkeit. Dazu ist eben zu sagen, dass natürlich, man hat, wie vorhin schon angesprochen, im 20. Jahrhundert geschafft, den Portlandzement Klinker zu optimieren, hat festgestellt, was ist der perfekte Chemismus, wie muss ich das brennen, was sind die perfekten Brandbedingungen, die übrigens 1450 Grad sind, was ist die perfekte Abkühlung, das wurde alles prozessoptimiert. Aber in der heutigen Zeit sind einfach neue Aspekte hinzugekommen. Und das ist auch einer und ein ganz wichtiger, die Umweltverträglichkeit, die Klimafreundlichkeit. Und gerade diesbezüglich sind neue Bestrebungen notwendig gewesen, den Zement zu optimieren. Dahingehend, dass natürlich der CO2-Fußabdruck, der selbstverständlich vorhanden ist, man spricht bezogen auf rein und nur auf das Treibhausgas CO2 von einer globalen Emission zwischen 7% und 9%. Das ist so ein Durchschnittswert, an dem aber deutlich gearbeitet wird. Und das kann man mit unterschiedlichen Mitteln machen.
Sind bei diesen 7% bis 9%, ist da quasi das CO2, das durch die Prozesswärme entsteht, das CO2, das durch die Erhitzung des Calciumcarbonats ausgetrieben wird dabei und ist da auch quasi der Energieinput in das Aufmalen des Portland-Zementlenkers inkludiert?
Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar meint das das gesamte CO2. Und was eigentlich allgemein gar nicht bekannt ist, ist, dass die Größe der Menge an CO2 entsteht bei dem sogenannten Kalzinierprozess. Das Kalzinieren ist ein Prozess, es ist ja ein Hauptteil des Zementes, ist normaler Kalk, also Kalkstein, Calciumcarbonat. Und wenn dieses erhitzt wird auf Temperaturen zwischen 700 und 900 Grad, kommt es zur Entgasung des CO2s, um daraus dann ein Calciumoxid zu formen, das notwendig ist für die Formation der Klinkermineralien. Und die Menge an CO2, was bei diesem Kalzinierprozess entsteht, sind circa eine halbe Tonne CO2 pro Tonne späteren Klinkers. Das ist eigentlich die Hauptmenge an CO2, was bei der Zementproduktion entsteht. Und das ist auch der Grund, warum die Zementindustrie auch genau hier ansetzt, weil es so ein großes CO2-Volumen ist. Und beispielsweise in Österreich, meines Wissens, eine der ersten Zementwerke in Europa, das ist, gehört zur Rohrdorfer Gruppe, das Zementwerk Hatschik in Gmunden, hat eben bereits ein Pilotprojekt, wo dieses CO2, was beim Kalzinierungsprozess entsteht, abgefangen wird, um es dann verfügbar zu machen für andere industrielle Produkte. Aber das ist natürlich ein Riesenfortschritt, um CO2-Emissionen zu verhindern. Der zweite Punkt an CO2, das entsteht, ist natürlich durch die hohen Ofentemperaturen. Das sind 1450 Grad, die hier benötigt werden, um eben diese gezielte Phasenübergänge, das ist ein Sinterungsprozess, durchführen zu können. Und dazu braucht man natürlich Brennstoffe. Auch hier ist zu erwähnen, dass Österreich Vorreiter ist mit Sekundärbrennstoffen. Die Substitutionsrate in Österreich beträgt rund 85%. Das heißt, 85% der notwendigen Brennstoffen zur Erreichung dieser hohen Temperaturen sind eigentlich Abfälle, ist Müll. Das ist meistens irgendwelche Kunststoffverbindungen und Gummi und was auch immer, aber Müll, der ohnehin einer thermischen Verwertung zukommen müsste, wird hier eingesetzt, um die Temperatur zu erreichen. Das bringt natürlich wieder zusätzliche Probleme mit sich, da natürlich in diesen Materialien Stoffe gebunden sind, die in natürlichen Stoffen oder in rein fossilen Stoffen nicht drinnen werden, was dazu geführt hat, dass Zementwerke sehr komplizierte Bypass- und Filtersysteme eingebaut haben, um diese Schadstoffe rauszubekommen. Und auch hier ist Österreich Vorreiter in den niedrigen Emissionen, die dadurch entstehen, weil moderne Filteranlagen das schaffen, das rauszubekommen. Und der dritte Aspekt ist das Mahlwerk. Klinker ist sehr hart und das soll auch sein, weil das bedeutet, die Mineralphasen, die gewollten, sind entstanden und müssen dann mit riesigen Kugelmühlen gemahlen werden. Und die sind halt unterschiedlich betrieben, da benötigt es meistens eine große Menge an Strom.
Der Mahlgrad vielleicht auch hier für unsere Hörerinnen und Hörer. Es ist notwendig, diesen Klinker möglichst fein aufzumahlen, weil je feiner der Klinker vermahlen wird, je feiner das Mahlprodukt ist, umso größer ist dessen spezifische Oberfläche und damit die Reaktionsfähigkeit. Manchmal kann es natürlich auch ungünstig sein. Also wenn man gerade bei Sommerhitze betoniert, sollte ja der Klinker nicht zu fein aufgemahlen sein, um nicht eine zu große Prozesswärme zusätzlich zu den hohen Außentemperaturen zu bekommen.
Völlig richtig und vor allem die Reaktionsgeschwindigkeit ist ein maßgeblicher Faktor. Was man vielleicht auch allgemein einem gar nicht so bekannt und bewusst ist, dass sämtliche Prozesse, die in einem Beton stattfinden, gehen über Lösungsprozesse. Das heißt, das sind keine, im Englischen sagt man solid-solid reactions, also Festkörperreaktionen. Das geht alles über Lösung. Das heißt, das Anmachwasser hat essentielle Bedeutung im Betonsystem und löst einmal diese Klinkerphasen. Und erst über diesen Löseprozess kommt es zu dieser Temperaturentwicklung und aus der Lösung heraus können dann die CSH-Phasen entstehen.
Aber es sind letztlich Thermeprozesse, letztlich kommt ja vereinfacht dargestellt die Wärme, die man in den Prozess, in das Material hineingesteckt hat, kommt bei der Lösung wieder raus.
Richtig, durch die Wärmeentwicklung ist es dann wieder exotherm. Und was man auch nicht vergessen darf, vielleicht um das CO2-Thema von vorhin ein bisschen weiterzuführen oder auch abzuschließen, ist, dass natürlich die Klinkerphasen im Laufe der Zeit, also auch der Beton im Allgemeinen, das CO2 aus der Luft wieder aufnimmt. Das geht natürlich sehr langsam. Und da kommen wir wieder zu diesen Lösungsprozessen. Beton, es ist eigentlich für mich ist Beton ein lebendiges Produkt, weil es sich auch sehr langsam, aber dennoch immer weiter entwickelt. Es ist nie zu Ende. Es ist ein schneller Reaktionsbeginn, also bis 28 Tage haben wir um die 75-80% der Endfestigkeit bereits erreicht. Aber im Kleinen, nämlich über die Porenlösung des Betons, finden noch immer Prozesse da drinnen statt. Unter anderem ist ein Prozess, dass eben auch Portlandit weiter vorhanden ist in der Porenlösung. Und wenn dieser Portlandit der Porenlösung an die Betonoberfläche kommt, kommt es hier zur Aufnahme von CO2 und sprich zur Karbonatisierung. Das heißt, ganz langsam, weil Beton ja ein sehr dichtes Medium ist, wird das CO2 aus der Luft wieder eingebunden und rückgebunden. Und dieser Prozess
nicht in diesem starken Umfang wie bei der Karbonatisierung von Calciumhydroxid.
Nein, nicht in diesem starken Umfang, absolut nicht, weil natürlich Beton sehr dicht ist und dadurch nur die Oberfläche betroffen ist. Das heißt, erst wenn das Bauwerk irgendwann später dann wieder abgerissen, zerkleinert, rückgebaut wird, wird irgendwann schon das CO2 stöchiometrisch wieder rückgebunden. Aber auch da gibt es Studien, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Zum Beispiel fällt mir da jetzt ein, der Herr Lehmann aus Weiz, der eben gezeigt hat, ja, wenn das Material dann wieder abgerissen, auch vielleicht zerkleinert wird, dann kann man damit rechnen, je nach Exposition, dass circa 70-75% des CO2s, was ursprünglich bei der Kalzinierung freigesetzt wurde, wieder rückgebunden werden kann. Aber das inkludiert bereits, dass das Bauwerk muss dann abgerissen werden, weil natürlich im aktiven, bestehenden Zustand kann aus dem Grund, dass das Betonmedium so dicht ist, nicht überall das CO2 wieder rückgebunden werden. Was auch gut ist, weil sonst hätten wir ja ein großes Problem mit unseren Bewährungen. Das heißt, das ist auch gewollt so.
Ich denke, es sollte Ziel sein, die Gebäude nicht abzureißen, sondern für eine möglichst lange Lebensdauer zu sorgen. Jetzt ist natürlich ein sehr großes Thema die Betonsanierung. Wenn man jetzt Betone, und in der Denkmalpflege geht es um Sichtbetone, ja, Sichtbetone, interessant, ich beschäftige mich jetzt gerade mit einem Objekt, wo Betone aus den 1920er Jahren noch als Sichtbeton zum Teil vorhanden ist, was sehr interessante Oberflächen sind. Aber es geht ja natürlich auch um unsere, wirklich um unsere Alltagskultur, um die Standardbauten, die in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden sind, dass man die möglichst lange in Wert hält und dass es da ja oft notwendig ist, den Beton zu sanieren. Und da ist ja zurzeit, denke ich, die unglückliche Situation, wenn man solche Betonsanierungen durchführt, dass im Regelfall zweikomponentige Kunstharze in den rissigen, in den kaputten Beton hineingepresst werden, um ihn wieder zu festigen. Und damit erzeugen wir aber letztlich ein Komposit, ein Gemenge aus Kunststoff und Mineral, das dann, wenn es in 50, 100 Jahren tatsächlich abgerissen werden sollte, ein Riesenproblem in der Entsorgung bietet, weil man ja das nicht mehr aufdröseln kann. Sehen Sie Möglichkeiten, wie man hier anders vorgehen könnte, wie man diese Sanierung mit mineralischen Stoffen durchführen könnte? Also die Frage an die Geologin, was kann da die Geologie für einen Gegenentwurf zur Kunststofftechnologie liefern?
Ja, da sprechen Sie mir absolut aus der Seele. Das ist absolut ein sehr großes Problem und aus meiner Sicht weit weg von jeglicher Nachhaltigkeit.
Unter Ihrem Mikroskop, denke ich, werden ja sehr oft Betonproben liegen, quasi von Patienten.
Sie haben gesagt, der Beton ist mein Patient und da haben Sie absolut recht, weil es wird die Mikroskopie aus meiner Sicht noch viel zu wenig eingesetzt, denn es ist eigentlich eine sehr einfache Methode, eine sehr kostengünstige Methode im Vergleich, um deutliche Diagnose des eigentlichen Schadensprozesses abzuleiten. Also der 0815 Standardvorgehensweise bei der Betonsanierung und Instandsetzung ist, dass vorwiegend makroskopische Parameter, sprich Risse, die oberflächlich sichtbar sind, herangezogen werden. Natürlich auch statische Prüfungen und Messungen wie Abdeckung, wie Karbonatisierungstiefen, wie Chloridgehälter. Das ist natürlich wichtig und auch nicht wegzudenken. Aber aus meiner Sicht sollte der Zusatz der Mikroskopie dringend ergänzt werden, weil das eigentlich ein Tool ist, um den Schadensprozess und Mechanismus eindeutig zu identifizieren. Das heißt, wenn der eindeutig bekannt ist, kann ich viel gezielter und viel bewusster mein Sanierungskonzept und vor allem auch meine Sanierungsprodukte, wie Sie eben angesprochen haben, optimieren. Und genau das ist auch Bereich meiner Forschung, wo ich aktuell unterwegs bin, dass man probiert, alternative Produkte zu finden und zu kreieren, die auf rein mineralischer Basis zusammengesetzt sind. Denn eine spätere Rezyklierbarkeit der Gebäude oder der sanierten Objekte ist wirklich nur dann möglich und einfach möglich, ohne zusätzlichen Energie- und Aufwand-Input, wenn es mehr oder weniger Einstoffgemische sind. Das heißt, es sollten hier auch mineralische Stoffe zum Einsatz kommen. Und ich denke, das breite Repertoire, das uns der Markt als auch die Natur bereits bietet, kann hier zum Einsatz kommen. Wir kennen ja auch von der Natur selbst, auch von der Geologie, sehr viele Prozesse, wo eben stark zerklüftete Gesteine wieder fixiert werden. Das können sein eben kalzitische oder auch silikatische Verbindungen, die dann wieder zu einer neuen Festigkeit führen.
Da fallen mir diese österreichischen Buntkalksteine, also zum Beispiel der Adnetter Scheck, wo quasi ein gebrochener roter Buntkalkstein dann durch ein sehr dramatisch schönes Bild an weißen Kalzit in den Fugen eigentlich ein wunderschönes Mineral ergibt.
Völlig richtig. Also die Natur zeigt uns meistens die Möglichkeiten, die vielseitigen. Und ich denke, gerade in der heutigen Zeit ist es die Aufgabe des Menschen, genau zu beobachten, was macht die Natur, was schenkt uns die Natur für Möglichkeiten und Ideen. Und da haben wir sehr viel, das wir uns abschauen könnten.
Das ist, denke ich, ein sehr, sehr schöner Gedanke. Und auch, wie Sie das beruflich angehen, dass Sie sich als Geologin mit der Natur beschäftigen, mit natürlichen Prozessen und dieses Wissen in unsere Hightech-Produkte oder zur Sanierung solcher Produkte einsetzen.
Ich sehe den Menschen als Teil der Natur. Ich sehe Mensch, Erde, das ist alles Teil der Natur, Teil eines gemeinsamen Organismus, wenn man so möchte. Und das bedeutet natürlich auch in unserer Technik, auch in unserer Anwendung, in unserem Alltag, finde ich, ist da hier notwendig, diese unterschiedlichen Standpunkte zusammenzuführen und als Gemeinsames zu sehen und nicht immer als gegenseitigen Kampf.
Frau Zeitelhofer, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch, für diesen versöhnlichen Schlussgedanken. Und ich denke, wir werden uns noch, wenn Sie Zeit und Lust haben, über Spezialthemen des Betons und der Geologie hier in diesem Podcast Simple Smart Buildings unterhalten.
Sehr gerne, es hat mir sehr viel Freude gemacht.
Dankeschön. Simple Smart Buildings erscheint alle 14 Tage neu, jeden Freitag um 8 Uhr.